Ja, mein Vater, danke, dass wir jetzt den Jürg hier haben. Ich bitte dich, dass du ihn ausrüsten tust mit dem, was du möchtest sagen. Leg ihm wirklich deine Worte auf die Zungen und red du zu uns durch ihn. Berühr du unsere Herzen. Mach du, ja, führ du uns näher an dein Herz auch, himmlischer Vater, und lass du uns ähnlicher werden. Ich bitte dich wirklich, dass wir unsere Herzen können auftun können, für das, was wir jetzt hören, und wirklich einfach auch angesprochen werden. Danke.
Also, Schweizer. Machen wir es so. Ich habe mich riesig gefreut, hier hinzukommen. Ich habe den Simon getroffen, eben da in Lenzburg, wo wir ein My Friends Tea gemacht haben. Und ich habe so gedacht, ich fange mit einer Frage an, damit ihr nicht ganz so wegdriftet. Ja. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du das Wort Evangelisation hörst? Ihr könnt einfach rufen. Ein Zelt? Bekehrungen. Traktat verteilen. Rettung. Jesus bekennen. Druck. Ich bin gefragt, hast du auch jemand gesehen? Müssen. Geht ein kleines Druck hin. Hey, es ist so lustig. Egal, wo ich die Frage stelle, manchmal kommt Druck, manchmal, das mit dem Zelt kommt sowieso immer. Das ist super. So, versteht ihr, das haben wir, das, also ich bin auch noch Wilhelm Pauls Zeiten und so. Wer ist mal an einer Wilhelm Pauls Evangelisation gewesen? Das war doch herrlich gewesen, ja? Also gut. Und dann kommt eben Druck. Schlechtes Gewissen. Ich müsste eigentlich. Und ich habe mich genau gefühlt, wie die Personen, die das auch haben. Ja, ich bin irgendwie mit 17 mal, habe ich mich mal bekehrt aus Angst. Und dann habe ich angefangen, Leute evangelisieren. Und irgendwie ist es nicht wirklich erfolgreich gewesen. Also, es ist lustig, oder? Ich bin dann gekommen und habe gesagt, hey, der Jesus, Jan, habe dann erzählt von dem Jesus. Und dann hat jemand gesagt, du, das ist gut für dich, aber ich will das nicht. Und dann habe ich mein Pulver verschossen. Dann habe ich nicht können, einen Monat später, du, ich wollte noch etwas über Jesus sagen, gesagt, du hast etwas an deinem Ohr. Weil ich habe dir vor 2 Monaten oder vor 1 Monat gesagt, dass ich das nicht will. Und heute, wenn ich so zurückdenke, bin ich manchmal mega traurig. Weil ich merke, ich kann Leute wie auf der Strecke lassen, weil ich einfach gekommen bin und denke, ich schlage jetzt da mal rein mit dem Evangelium oder mit Traktat oder mit irgendetwas. Und ich sage, ich will das nicht. Und es geht nicht darum, dass die Leute würden verschlossen sein gegenüber dem Geistlichen, gegenüber Gott. Sondern es geht darum, dass sie skeptisch sind gegenüber den Kirchen und gegenüber den Christen, weil es ist ja bekannt, überall Christen wollen die Leute auf ihre Seite ziehen. Und mir hat das heute noch weh, wenn ich so zurückdenke. Das hat ein paar so Leute, wo dann jemand, wo jetzt Zeugen Jehovas dabei ist, wo mir eben gesagt hat, hey, nie mehr wirst du mit mir über den Gott reden. Ich will das nicht mehr. Und ich habe gedacht, ach, hätte ich das gewusst, was ich heute gewusst hätte, hätte ich vielleicht etwas anderes machen können. Ich habe vorher gesagt, beim Einstieg, wir haben angefangen zu beten, wir haben angefangen zu überlegen, wir haben angefangen Gott zu fragen, wie können wir die Leute erreichen, die heute auf dieser Erde leben, in unseren Umgebungen. Und da gibt es so eine Studie, es gibt eine Studie, die heisst Sinus-Milieu-Studie, ich weiß nicht, wer die alle kennt, aber die Studie, die sagt eigentlich, dass 25% von der deutsch-schweizerischen Bevölkerung, die 25%, die sind, haben eine Berührung zu der Kirche oder eine Berührung zu Gott. Und natürlich ist das eine Studie, wo die reformierte und katholische Kirche auch so mitgemacht haben. Also sind bei denen 25% wahrscheinlich als paar Konfirmierte und so. Und darum ist die Zahl scheint recht hoch. Aber ich will gar nicht auf die Zahl 25 eingehen, sondern ich will auf die Zahl 75 eingehen. Also 75% in deinem Umfeld, 75% sind kirchenferne Menschen. Die werden in der Studie als kirchenferne Menschen bezeichnet. Und ich weiss, nach 2010 bin ich zu Nacht essen mit jemandem und wir reden so miteinander beim Essen und dann hat er ein paar Probleme und so erzählt. Und beim Rauslaufen aus dem Restaurant habe ich gesagt, hey, ich würde gerne für dich beten. Das war das erste Mal, als ich das gefragt habe, die einfach Frage gestellt habe. Und er hat gesagt, ah, cool. Und dann habe ich ihn so gehebt und ich habe gebeten ganz kurz und ich sage Amen. Und dann schaut er mir in die Augen und er sagt, jetzt bin ich 36 und ich habe noch nie einen Menschen gehört beten. Versteht ihr, das ist kirchenfern. Und die Leute leben mit dir zusammen. Mit diesen Leuten schaffst du, das sind deine Nachbarn. Es ist gut, ich habe nachher eine Bibel gehabt, im Auto dort, habe die rausgenommen, habe gesagt, ich gebe dir die Bibel und lass uns die vier Evangelien lesen. Er hat einmal auch gelesen, zwischendrin, wir haben das nicht so oft gesehen. Und dann ist er gekommen und hat immer mehr Feuer gehabt. Er hat gesagt, hey, der Jesus, das glaube ich nicht, wie der lebt. Warum hat er nichts gesagt und warum hat er sich nicht gewehrt und warum da und warum so? Und wir sind so durch die Bibel, die Evangelien gegangen. 2,5 Monate später hat er gesagt, ich will den Jesus. Ich will mein Leben dem Jesus geben und ich will ihn als Vorbild nehmen. Versteht ihr, kirchenfern, noch nie einen gehört beten. Und ich glaube, es ist möglich, 2,5 Monate. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nicht, dass es immer so ist. Ich sage einfach, es hat mich extrem inspiriert zu dieser Zeit. Und ich möchte euch ein paar Vers lesen aus dem Johannes-Evangelium, aus dem 1. Kapitel. Die die Bibel haben, können sie natürlich führen. Jesus wird getauft. Ja, manchmal komme ich in die Kirche und dann sind alle am Blättern und so. Ich nehme auch immer die, wisst ihr warum? Die kann man zoomen, man muss in die Brille anlegen. Okay. Der Johannes, der Täufer, tauft Jesus. Er verschwindet in die Wüste. Und dann die Leute fragen, ja, was ist jetzt das für einer gewesen? Und dann tut ja im 1. Kapitel vom Johannes-Evangelium der Johannes Jesus ankündigt und sagt, hey, das ist, glaube ich, wirklich der Sohn Gottes, weil ich habe gesehen, wie die Taube, ja, wie der Himmel aufgegangen ist und die Taube gekommen ist und das erzählt er alles. Und dann kommt Jesus zurück aus der Wüste. Und ich kann mir vorstellen, die Leute haben ihn gesucht. Die Leute haben gesagt, wo ist er hin? Wir wollen den wieder sehen. Und jetzt kommt er zurück aus der Wüste und wir sind im Vers 36 und da heißt, da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger vom Johannes der Täufer, die zwei Jünger vom Johannes der Täufer, die dort geholfen haben, das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Und er fragte, was sucht ihr? Sie erwiderten, Rabbi, wir wollen sehen, wo du wohnst. Jesus antwortete, kommt mit und seht. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags. Und sie sahen, wo er wohnte, und sie blieben den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hat, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder und sagt, wir haben den Messias gefunden. Sind ihr dabei? Okay. Wir haben den Messias gefunden. Freunde, 6 Stunden, ich sage einfach jetzt mal eine Zahl, 6 Stunden mit Jesus. Und sie haben gewusst, das ist der Messias. Und sie haben nicht gesagt, wir wollen mit dir in die Kirche kommen. Sie haben auch nicht gesagt, wir wollen mit dir in die Synagoge kommen. Und sie haben auch nicht gesagt, wir wollen irgendwie mit dir, weiss ich was machen. Sie haben gesagt, wir wollen sehen, wo du wohnst. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir wollen sehen, was dein reale, alltägliche Leben ist. Mit dem Vater. Ich kann mir vorstellen, die sind dann mitgelaufen, haben wahrscheinlich sind noch schnell beim Spar vorbei, haben noch ein paar Zutaten gekauft. Nein, haben sie irgendwie etwas gekocht zusammen. Irgendwie Brot backen. Und Jesus hat wahrscheinlich vom Vater erzählt. Und sie sind zusammen gegessen und sind zusammen da gewesen und haben ihn gespürt und haben ihn angeschaut und haben einfach gemerkt, da ist etwas. 6 Stunden. Und mich begeistert das. Und ich überlege mir manchmal, jetzt sind wir 2000 Jahre unterwegs. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, das kann nicht der Messias sein. 6 Stunden. Und ich will euch herausfordern, ein bisschen. Darf ich schon, oder? Ich will euch fragen, was sehen die Menschen, wenn sie 6 Stunden mit dir Zeit verbringen? Was sehen die Menschen? Was erleben sie? Und wir haben angefangen, mit dem ganzen My Friends, haben wir gesagt, früher haben wir Leute zu dem Kreuz angeredet. Wir haben ihnen gesagt, wie gut das der Jesus ist. Wir haben ihnen gesagt, oh, der Jesus, weisst, hey, du kannst im Fall beten zu dem, und der erhört dann im Fall super die Gebet und so. Und dann haben wir Jesus verkauft. Bis zu dem Tag, wo sie gesagt haben, jetzt will ich den Jesus annehmen. Und dann haben sie angefangen, Gott zu erleben. Und wir haben gesagt, wir müssen das wieder kehren für die heutige Generation. Und wir müssen vom ersten Tag an erleben, wer der Gott ist. Dass der Gott eine Realität ist in unserem Leben. Ich bin in leidenschaftlichen Dörfern. Ich bin so in einer Clique von Christen und nicht-christlichen Dörfern. Und wir gehen einmal frohen Leichnam, an dem Wochenende gehen wir einmal im Jahr 4 Tage auf eine Tour. Und wir sind auf so einer Tour, ersten Abend am Genfersee unten, 24 Leute langen Tisch von aussen. Und wir sitzen dort und reden ein bisschen, und dann hat sie eine Frau, und sie sagt, ich habe Kopfweh, ich kann nicht essen, ich muss ins Bett. Und dann schaue ich sie an und ich sage, wenn jemand in meiner Familie Kopfweh hat, dann bete ich. Ich habe nichts mehr gesagt, nur das. Sie schaut mich an und sagt, also, komm. Und dann stehst du auf, ja, die sind alle am Schwätzen, ist super, oder niemand merkt es. Dann kannst du dir denken, alle werden still und sagen, was macht jetzt der da, ja? Und schauen dir zu, dann musst du halt schnell sterben. Ist voll, wirklich kein Problem eigentlich. Nein, wirklich. Und dann bin ich zu ringelum und bin, an ihren Mann gefragt, ob ich meine Hand auf den Kopf legen von seiner Frau. Er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gebeten, nicht gläubige Leute. Ich habe gebeten und gesagt, Jesus, du heilst. Und jetzt nimm das Kopf weg. Amen. Zurück, angesessen. Ich schaue sie an. Sie macht das so und sagt, sie ist weg. Und das, Halleluja, so oder so. Hey. Aber Leute, das ist Lifestyle. Das ist dein Lebensstil. Das ändert nichts an dem Abend. Da gibt es ein Bierli und ein bisschen schwätzen. Und sie ist immer nicht oben gehockt. Ich habe nicht mit ihr dann geschwätzt. 2 Abende später, immer noch auf dieser Tour, sitzt sie genau wie von mir. Nebenzu, der Mann, wir fangen da über Jesus zu reden. Und ich kann nicht mehr so die Jungfrauengeburt erklären. Und ich kann nicht mehr so, kann ich euch sowieso nicht erklären. Und ich kann nicht mehr so Schöpfung oder warum Kinder in Afrika sterben. Ich kann nicht mehr so über das reden. Sondern ich bin dort gewesen und ich habe gesagt, weisst du, hast erlebt, wie Jesus dich liebt. Du hast die Liebe demonstriert bekommen von ihm. Und dann ist sie 2 Monate später, triff ich sie und sie sagt, ich bin mit Jesus unterwegs. Und da gibt's ein Pärli, wo im gleichen Dorf wohnen, wo Christen sind, die ich kenne. Die sind jetzt irgendwie miteinander, sind die unterwegs. Und ich habe gesagt, Gott, wenn das so einfach ist, wenn der Lebensstil von komm und schau, wie im Johannes 1, Jesus sagt, kommet und schaut. Wenn der Lebensstil von dem kommet und schaut so einfach ist, dann lass uns den einfach mal leben. Lass uns das mal leben. Wir brauchen nicht Elite in unserer Kirche. Ja, also wenn du willst, dass die Mitarbeiter zum Glauben kommt, dann musst du nur den rufen. Der kann das. Und dann predigt das Evangelium da, dieser Frau. Und dann kommt die dann zum Glauben. Nein, ihr könnt das leben. Und darum bin ich begeistert von dem, weil es ist für alle. Es ist für alle. Es gibt niemanden, der da sitzt, der sagt, das kann ich nicht. Niemand, der da sitzt, der sagt, ich kann nicht die kleine, einfache Frage stellen, darf ich für das beten? Und den Rest könnt ihr Gott überlassen. Und ich will euch sagen, ich muss das einmal immer wieder sagen in diesen Predigten, wisst ihr, wie oft habe ich mich nicht getraut, zu fragen? X-mal. Nachher ist die Stimme da, die Stimme kennen die, hinter dem Ohr und sagt, ja, und du sagst, du liebst Jesus. Und jetzt betest du nicht mehr für den. Und dann müsst ihr einfach gerade gar nicht hören, gerade auf die Seite, und sagen, Jesus, danke so viel mal, dass ich noch mal eine Chance habe, weil es ist schliesslich mein Freund, mit dem bin ich unterwegs, mit dem lebe ich, den sehe ich nächste Woche wieder. Und gib mir noch mal eine Chance, ich will beten, ich will wirklich beten. Und so sind wir unterwegs, ja, und ich wollte euch auch sagen, ich habe schon ganz oft gebetet, und es ist physisch gesehen nichts passiert. Und wir beten für alles. Da gibt's jemand, wo der Rückspiegel abgefahren hat am Auto. Eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, immer finanziell auch recht herausgefordert. Und sie kommt und sagt, ja, ich bin in die Garage und es kostet so viel und ich kann das nicht zahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, was darf denn der Spiegel kosten? Und dann hat sie gesagt, 100 Franken Maximum. Also haben wir gebetet, ja, was willst du anders machen? Das ist ja das, was du einmal machst, oder nicht? 100 Franken Jesus, ich bete, dass du einen Rückspiegel gibst unter 100 Franken. Zwei Tage später, WhatsApp, ich habe einen für 65 bekommen. Das ist cool. Aber wisst ihr, was nachher gestanden ist? Das hat mich tief bewegt. Weil sie hat gesagt, wenn der Gott reagiert auf meinen Rückspiegel, auf das Gebet für den Rückspiegel, glaube ich, dass der Gott das Interesse hat an mir. Und darum habe ich angefangen, zu dem Gott zu reden. Wir nennen es beten, die Ungläubigen nennen es, ich kann anfangen, mit dem Gott zu reden. Freunde, Gott macht den Weg mit unseren kirchenfernen Menschen, mit unseren Freunden. Er ist unterwegs mit denen. Und wir können einfach mit ihm an die Seite kommen und sagen, du Gott, was willst du als nächstes machen bei meinem Freund? Versteht ihr, wir haben das Thema Evangelisation, Gesundheit. Das Thema Evangelisation haben wir irgendwie, ich weiß auch, was wir mit dem gemacht haben, aber es ist einmal nicht natürlich und es ist nicht einfach in unserem Leben. Ich weiss nicht, vielleicht tritt ich jetzt da jemandem ein bisschen das Schiebein. Es tut mir leid für das, aber es ist das Gros von der Kirche sagt, Evangelisation ist für mich Niederlage, Frustration, Leute, die dagegen haben, die ablehnen. Ich weiss nicht, ob ihr das erlebt. Aber ich glaube gleichzeitig, dass Gott in deinem Umfeld Leute vorbereitet hat, damit sie ihn kennenlernen. Und zwar am heutigen Tag. Also wir könnten jetzt heute Morgen schnell Zeit nehmen und sagen, okay Gott, wen hast du vorbereitet am heutigen Tag? Und dann kommt dir vielleicht jemand in den Sinn und dann gehst du zu dem. Wir haben eine Frau gehabt, die ist einkaufen gegangen und die lebt so den Lebensstil so mit uns zusammen. Und dann ist sie gegangen, einkaufen und beim Brotgestell hat sie den Impuls, ich sollte das Brot kaufen und meiner Nachbarin bringen. Da dachte sie, ja, komm, ich kann selber Brot kaufen. Das ist ja gar kein Thema, oder? Das war in dieser Zeit, wo es minus 10, 12 war. Und da hat sie dann sich doch überzeugen lassen vom Heiligen Geist. Hat sich doch überzeugen lassen und hat dann das Brot gekauft und ist dann heim, hat das Zeug ausgepackt und dann ist sie mit dem Brot geläutet. Und dann kommt die Frau an die Tür. Ich bin krank. Ich war vor einer Viertelstunde in der Küche. Ich habe festgestellt, es hat kein Brot mehr. Ich habe gedacht, wie um Himmels Willen soll ich jetzt gehen, Brot kaufen? So krank, wenn ich bin und so kalt, wie es von uns ist. Und jetzt steht eine da mit einem Brot und sagt, weißt du, Gott hat mir einen Impuls gegeben. Ich soll dir das Brot kaufen. Ja, mit ihr musst du nicht diskutieren über den Jesus. Die hat jetzt gerade erlebt. Und wir wollen das mit mir zusammen, mit unseren Freunden, den Jesus erleben. Zum Thema vorbereitet, habe ich auch noch eine Geschichte. Meine Frau und ich sind eingeladen an einen Geburtstag. So einen runden Geburtstag und ein grosses Fest. Freitagabend um 6 Uhr bis am Sonntag um 12 Uhr war das gewesen. Irgendwo in so einer Berghütte. Das ist wirklich cool. 50 Leute plus meine Frau, also 50 Hilferne und meine Frau und ich. Und wir sind auf dem Weg dort an und wir sagen eigentlich haben wir nicht wirklich riesig Lust, jetzt dort an zu gehen. Aber dann haben wir gedacht, komm, wir beten und wir fragen Gott, dass er uns die Leute zeigt, die er vorbereitet hat. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das Nachtessen am Freitagabend, da der Tisch, oder es sind natürlich viele Tische, aber der Tisch, wo wir sitzen, reden wir über Ehe. Super Thema. Und dann sagt der Typ nebenzu sagt zu seiner Frau, als er weiter sitzt, gell Schatz, wir hätten auch gerne wieder mal einen Aufschwung in unserer Ehe. Und dann sagt sie ja. Also schaue ich rüber und was frage ich? Das haben wir jetzt herausgefunden, weil ich sage, ich würde sehr gerne für die Ehe beten. Darf ich für die Ehe beten? Und er sagt, oh, sehr, sehr gerne. Und dann macht er das, was ich mir nie vorstellen kann. Nimmt er seine Hand raus und sagt, lass uns einen Kreis machen. So wie Speis und Trank und täglich Brot mit den Kindern und so. Ja. Und dann hat er heben. Und dann hat er gesagt, jetzt kannst du beten. Und dann habe ich gebetet, ganz kurz, die Ehe gesegnet. Und dann sage ich Amen und dann schaue ich darüber und sage, darf ich etwas ergänzen? Dann sage ich, sicher. Und dann betet er mit seinen Worten. Nicht Christ, keine christliche Wurzel. Er hat wahrscheinlich irgendwann mal gehört, wie jemand betet hat, weil sein Gebet ist eher so ein bisschen, ja, eher so 100-jährig gewesen, also steht so mit Herrgott und so. Anyway, Amen, der Abend geht weiter. Nächsten Tag beim Zmorgen kommt er. Dann sagt er, du hast mich inspiriert mit dem Beten. Betest du auch für deine Kinder? Ich sage, ja, sicher bete ich für meine Kinder. Ja, wie machst denn du das? Ich sage, ja, wenn es eine Situation gibt, dann bete ich so. Und dann habe ich vorbetet. Und wenn alles normal ist, bete ich so. Und dann habe ich auch vorbetet. Dann hat er gesagt, danke vielmals. Von jetzt an bete ich jeden Tag für meine Kinder. Versteht ihr, der Mann ist so vorbereitet gewesen. Der ist an dem Geburtstag gewesen. Und wir haben ihn dann nachher noch mal getroffen, ein paar Mal nach dem Fest. Und die sind einfach dran. Gott ist mit denen dran. Und dann plötzlich sagen sie, du, ist noch interessant. Also seit ich mit dir über das Beten geredet habe, kommt plötzlich an jedem Ecke kommen Christen, die irgendwie etwas wollen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Christen gibt. Gott macht das schon, Gott macht den Weg schon. Wir können einfach sagen, wir sind dabei. Oder wir können sagen, wir sind nicht dabei. Wir haben ein bisschen Angst vor Ablehnung. Und ich muss euch sagen, als ich nach 23 Jahren, nach 23 Jahren Christsein von 17 bis 40, wo ich gemerkt habe, dass es so einfach ist, beten, Gott macht etwas und dann musst du nicht mehr diskutieren. Als ich das angefangen habe zu checken, hat mich so befreit worden. Evangelisation ist für mich Evangelisation gleich Leben. Es ist genau das Gleiche. Du lebst dort, wo du bist und die Leute sind mit dir dort. Wir haben eine Frau gehabt, die hat meine Frau, und die ist auch am 50. Geburtstag gewesen, den ich gerade erzählt habe. Die schaut uns zu, hat sie gesagt. Dann sagt sie, jetzt habe ich euch 2,5 Stunden beobachtet. Da habe ich gedacht, die hat wahrscheinlich nichts Schlimmes zu an einem 50. Geburtstag, weil meine Frau mich beobachtet. Anyway, jetzt habe ich euch 2,5 Stunden beobachtet. Und du hast etwas, oder ihr habt etwas, was ist es? Dann sage ich, ja, das ist Jesus. Dann sagt sie, ich bin von der Türkei, ich bin Muslimin. Und ich glaube nicht an Jesus. Dann sage ich, das interessiert mich ja nicht, was du glaubst. Du hast gefragt, was es ist. Aber ich würde gerne für dich beten. Gib mir deine Hand. Also bete ich für sie und sage einfach das Gute vom Vater. Sage, du hast einen guten Plan mit dieser Frau. Und dann kommt gerade noch eine andere dazu. Die steht dann dort und hört zu. Und die nicht einmal betroffen war, fängt dann an zu weinen. Versteht ihr, Gott macht die Sachen. Wir können in der Abhängigkeit von ihm leben. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, Vater, ich bitte um Liebe. Versteht ihr, ich könnte nicht am Morgen aufstehen und sagen, heute produziere ich mal ein bisschen Liebe, heute liebe ich mal all die Leute um mich herum. Und dann kommt der Erste im Lift, wo du dann von der Wohnung runterfährst, kommt er entgegen und dann schon, dann stinkt er vielleicht ein bisschen und dann schon, regst du dich nur auf. Und dann denkst du, ich habe es nicht geschafft. Und dann ist der Tag abgehackt und dann gehst du am Abend wieder ins Bett, sagst, ja, Vater, danke, was auch immer du sagst. Und am Morgen sagst du, hey, aber ich will jetzt doch einen Tag lieben. Ich sage euch, es funktioniert nicht. Am Schluss sind wir angestrengt. So. Und die sagen, du bist doch ein Christ, warum bist du so angestrengt, warum bist du so angespannt? Du kannst ja ganz locker leben. Nicht Christen wissen genau, wie du leben sollst. Anyway, lass uns doch fragen und sagen, Vater, wir brauchen deine Liebe. Wir sind abhängig von dieser Vaterliebe Gottes. Dass wenn Leute in unsere Augen schauen, dass sie etwas sehen wie bei Jesus. Und dann können wir sagen, Vater, und gib du uns Möglichkeiten, gib du uns Gelegenheiten. Paulus sagt im Kolosser 4 und 3 sagt Paulus, betet für mich um Gelegenheiten, dass ich kann das Evangelium weitergeben. Lass uns leben. Und darum gibt's das, my friends. Weil ich glaube, wir müssen das wieder antrainieren. Simon hat es gesagt, es war bei mir auch so gewesen, ich habe das angefangen antrainieren, 2010 habe ich angefangen mit diesen Sachen und heute ist 2018 und irgendwie, ich habe immer mehr Freude an dem, ich habe immer mehr Freude am Leben und zu sehen, wie Gott die Leute berührt um dich herum. Jetzt fragst du dich, ja, was ist denn, wenn nichts passiert, wenn du betest? Hast du das gefragt? Nein, ist gut. Manchmal passiert es nicht. Physisch. Okay? Wir haben eine junge Frau im Team. die hat mit ihrer Kollegin gebetet, weil sie Knieschmerzen gehabt hat. Und sie hat alle Mut zusammengenommen und gebetet und gebetet für das Knie. Und fragt, wie ist es? Und sie macht so die Übungen und es ist nichts passiert. Sie sagt nichts. Und dann gehen sie heim, tschüssen so, gehen sie heim. Und sie sagt, aber Gott, was ist jetzt? Hey, jetzt habe ich mich so viel Mut zusammengenommen. Und jetzt ist nichts passiert. Und dann kommt das SMS etwa 3 Stunden später. Und die junge Frau schreibt, hey, danke so viel mal fürs Beten. Ich habe einen Vater, der krank ist. Kannst du nicht auch bitte für ihn beten? Versteht ihr, da hat es Dimensionen, die kannst du nicht erklären. Du denkst, nein, jetzt habe ich mich zum Aff gemacht. Jetzt habe ich gefragt, darf ich beten? Und jetzt passiert es nicht einmal. Und jetzt habe ich verloren. Ich sage euch, es ist ein hausgemachtes Problem von uns Christen. Unsere Kirchenfernen denken, Gott gibt es ja nicht einmal. Was will denn der jetzt hören? Aber dann, weil er vielleicht nett ist, sagt er, okay, darfst du beten. Und dann betest du. Und ihre Erwartung ist null, null. Und dann denken wir, boah, was ist, wenn nichts passiert? Aber ich sage euch, es sind 3 Sachen, die passieren. Das Erste, sie hören, wie du eine Beziehung lebst mit deinem Vater im Himmel. Und manchmal fange ich an, beten für jemanden und die Person weint schon. Einfach, weil sie sagt, hey, du hast etwas, ich spüre eine Beziehung. Und das möchte ich auch. Das Zweite ist, sie hören, wie du betest. Und sie können selber auch beten. Und das Dritte ist, wenn Gott etwas macht, kannst du immer wieder zurück zum Gebet. Aus dem Grund sagen wir, bete mit den Leuten an Ort und Stelle jetzt gerade. Und nicht, ja, ich bete für dich und dann gehst du heim. Das ist auch cool. Aber du kannst nachher nicht einen Bezug darauf machen. Du kannst dich nicht darauf beziehen, ah, du weißt, wir haben ja gebetet, jetzt hast du die Stelle bekommen. Das kannst du dann wie nicht machen. Okay. Aber schau, beim Beten hört es nicht auf, sondern dort fängt es an. Es fängt an mit Erleben, mit ihnen zusammen erleben. Sie schauen in dein Leben, sie sehen, wie du lebst, sie sind mit dir dort. Sie sagen, wow, hey, du hast da etwas und das würde ich auch, was auch immer. Und so läuft das. Und das ist nicht eine Sache, die jetzt ja von heute auf morgen, sondern du läufst mit diesen Leuten, das sind deine Freunde, darum heisst es My Friends, das sind deine Freunde, mit denen läufst du, mit denen. Und irgendwann fragst du, willst du nicht Jesus sagen, dass du ihn möchtest kennenlernen? Möchtest du nicht Jesus kennenlernen? Kennenlernen, das heisst nicht bekehren. Okay? Kennenlernen ist so ein bisschen verkuppeln. Verkuppeln. Ein Männchen und ein Weibli, schauen, dass die mal zusammen reden. Vielleicht könnt ihr da noch etwas draus werden. Nein, ist gut. Und dann fangen die, ja, dann treffen sich die und dann reden sie und dann sagt er, ja, das ist jetzt noch eine interessante Frau. Und dann nachher tun sie miteinander ein paar Mal treffen und ein bisschen Kaffee trinken und ein bisschen Pizza essen und ein bisschen Bowling spielen und was auch immer. Und dann gibt es eine Freundschaft. Und nachher gibt es eine Verlobung und dann gibt es eine Hochzeit. Aber du gehst nicht an deinem ersten Date, schaust nicht, du, ich kenne da den Simon Rohr, oder? Ich rufe dem schnell an, der ist ordinierter Pfarrer, ja, der kann uns gerade trauen da auf dem Platz, oder? Lass uns das machen, das machen wir ja auch nicht. Also tun wir nicht, wir tun bei My Friends nicht Bekehrungsgebet an den Punkt bringen, sondern wir sagen, lass uns zusammen den Jesus kennenlernen. Und dann tun wir zusammen anfangen, Bibel studieren, dann tun wir zusammen anfangen, Bible Discovery, Bibel entdecken. Und immer wieder geht es um die Frage, was hast du mit Gott erlebt diese Woche? Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, aber ich erlebe nichts mit Gott, dann will ich dich etwas fragen. Hast du die letzten 4 Wochen gebetet zu Gott und hast ihn etwas gebetet? Du musst jetzt die Hände nicht aufheben. Und die zweite Frage ist, hat Gott ansatzweise das gemacht, was du ihn gebetet hast? Warum? Und wenn du zu beiden Fragen ja kannst sagen, dann hast du etwas zu erzählen, was du erlebst mit deinem Gott. Und wenn ihr es nicht könnt, euch behalten, weil der findet, dass manchmal klaut, schreibt es auf, macht das Büchli, schreibt das Zeugs auf. Dann könnt ihr später zurückgehen, die letzten 4 Monate und sagen, oh, was Gott in meinem Leben alles gemacht hat, das ist crazy. Lass uns Lebensstil annehmen wie Jesus. Kommt und seht. So einen Lebensstil, wo Leute hineinschauen können. Und sie sehen deine Fehler, ist okay. Und sie sehen, wie du reagierst auf Fehler, sie sehen, wie du reagierst auf Stress. Sie sehen, wie du reagierst, wenn du hässig bist. Und die ganze Palette. Und sie sehen es. Und sie sind dabei. Und sie sehen, wie du dich entschuldigst. Sie sehen, wie du versöhnst. Sie sehen, wie du bettest. Und das ist attraktiv, oder ist es nicht? Ich möchte noch etwas zum Betten sagen, ganz kurz. Betten ist nicht Secondhand. Es ist nicht das Zweitbeste, sondern es ist das Beste, was du hast. Okay? Das heisst, wenn du jemanden fragst, darf ich dafür beten, bietest du ihm das Beste, was du hast, an. Nicht irgendetwas, sondern das Beste, was du hast. Und das merken die Leute. Ich habe Leute gehabt, die gesagt haben, hey, du, das ist aber eine Ehre, dass du für mich beten willst. Kirchenferne Leute, nichts zu mit der Kirche, die sagen, das ist eine Ehre. Warum soll das eine Ehre sein für dich? Weil es ist das Beste, was du hast. So, genug geredet. Also, my friends, unbedingt anmelden, unbedingt einschreiben. Simon, steh doch schnell auf. Der Simon und ich, wir werden sicher da sein und euch begleiten durch das Touren. Und es wird nicht einfach ein Kurs sein und dann könnt ihr ein Häkli setzen und sagen, super Kurs gewesen, aber es ist schwierig zu umsetzen, ich habe es dreimal probiert und es funktioniert nicht. Das machen wir nicht. Sondern wir möchten langfristig mit euch unterwegs sein. Langfristig heisst, lass uns immer wieder zusammenkommen. Immer wieder hören, wo läuft es nicht. Immer wieder dort sein und sagen, okay, komm, das könntest du auch noch probieren. Komm, frag mal Jesus, was er noch für eine Idee hat, wie wir diesen Menschen noch erreichen können. Lass uns da in der Kooperation, oder in der Kooperation mit uns und mit dem Heiligen Geist leben. Damit Evangelisation zu einem fröhlichen Geschäft wird. Okay, ich möchte noch beten für euch. Vater, ich danke dir, dass du der Gott bist von dem nächsten Schritt. Du bist der Gott von einem Schritt. Du bist der Gott von dem einen nächsten Schritt. Und du möchtest uns einladen, mit dir in diesen Schritt hineinzukommen, mit unseren Freunden, mit unseren Leuten. Du möchtest uns einladen, dass wir nicht irgendwie etwas versuchen, verknurrt zu produzieren, sondern du möchtest, dass wir Schritt für Schritt für Schritt mit dir laufen. Und Vater, es ist so cool zu sehen, wie Menschenherzen bewegt werden, wie du Menschenherzen bewegst, in unseren Umfeldern, bei unseren Leuten. Und ich will dir Danke sagen, dass du ermutigst in dem ganzen Thema. Dass du der bist, der uns nochmal möchte eine frische Perspektive geben auf dem Thema Evangelisation. Und wir möchten dir alle Ehre geben, Jesus. Und wir möchten dir sagen, du bist einfach herrlich und du bist unser Vorbild. Segne jetzt die Leute da. Segne jeden Einzelnen mit Ermutigung, mit Leichtigkeit, dass wir rausgehen können und uns einfach bewegen in unserem Leben. Danke, Jesus, von Herzen. Amen.